Tag Nummer 12 bei der Darts-WM ist der Tag der glasklaren Siege. Es ist aber auch ein Tag, an dem erneut zwei Gesetzte rausfliegen. Wessel Naiman verliert glatt mit 0-3 gegen Gabriel Clemens. James Wade verliert den Krimi gegen Ricky Evans. Das und vieles mehr jetzt in der Analyse bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der Analyse nach Tag Nummer 12 der Darts-WM 2026. Ich bin Kevin Schulte und begrüße an dieser Stelle den Tourcard-Holder Max Sewinski. Hi.
Ja, moin. Danke, dass ich dabei sein darf.
Max, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, die Abendsession war richtig langweilig. Ich würde auch behaupten, es war fast die langweiligste Session des gesamten Turniers bis dato. Aber wie gefällt dir die WM ganz allgemein, bevor wir jetzt auch in die Partien des heutigen Tages näher reingehen?
Also prinzipiell muss ich sagen, die Erweiterung der Spieleranzahl, ich glaube, die hat auf jeden Fall der WM gut getan. Es gab ja jetzt schon super viele Überraschungen, also gibt's eigentlich bei jeder WM immer so ein bisschen, aber so diese WM fand ich schon ein paar Spiele sehr spektakulär und generell auch Leute, die vielleicht gar nicht so, die gar nicht so im Rampenlicht stehen und sowas, bei denen sieht man jetzt, dass die auch echt gute Darts spielen können. So, heute gab's da auch ein paar Beispiele, wenn man sich zum Beispiel Beveridge anguckt. So, den hat gefühlt keiner auf dem Schirm, aber der hat auf jeden Fall jetzt in der WM in den zwei Runden gezeigt, dass er auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Dart spielen kann. Und so ist das ja auch bei sehr, sehr vielen anderen Spielern. Also aktuell, ich find die WM super und ist auf jeden Fall auch eine der interessanteren, sagen wir es mal so.
Ja, finde ich auch, vor allen Dingen natürlich auch mit der deutschen Brille nicht ganz unwichtig, dass da so richtig gut performt wird. Wir haben jetzt drei mindestens, vielleicht kommt Arno noch hinzu, wir haben mindestens drei in der Runde der letzten 32, finde ich insofern schon sehr, sehr stark, weil qua Rangliste dürften wir eigentlich nur einen erwarten mit Martin als Top 32 Spieler. Klar, Ricardo hatte ich auch total auf dem Zettel, aber Gabriel Clemens fairerweise so gar nicht. Gerade gegen Wessel Naiman habe ich ihm nach diesem Jahr relativ wenig zugetraut, aber als dritter Deutscher mit einem 3-0 in Runde 3 eingezogen. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, James Wade als nächster Top-10-Spieler raus. Insgesamt habe ich jetzt geguckt, 14 Gesetzte ausgeschieden. 14 waren es übrigens auch im letzten Jahr, die es nicht bis über die Weihnachtspause geschafft haben. Jetzt spielen allerdings noch 7 am Dienstag. Also dementsprechend ja, ist wieder ein wildes Turnier. Und ich freue mich drauf, jetzt mit dir diesen 12. Tag zu begehen. Und wir fangen an mit dem gerade von dir angesprochenen Darren Beveridge. Der geht raus gegen Matas Rasma 1-3 und es war ein sehr gutes Spiel.
Am Anfang auf jeden Fall von Rasma extrem gut gespielt. Also obwohl Beveridge super im Spiel auch war, ja, der hat gefühlt kein Land gesehen und es war trotzdem knapp. Also es sah knapp aus, aber ich finde, es war viel weniger knapp in den ersten zwei Sets, als es aussah. Also Rasma, der war halt eiskalt am Anfang. So, und dann kam so ein bisschen kurz so eine kleine Flaute im dritten Set. So, wo man dann aber auch gesehen hat, dass Beveridge auch extrem gute Darts spielen kann. Also der hat dann das Set nicht gewonnen, weil Rasma unbedingt schlecht war, sondern einfach, weil er auch aufgedreht hat. Ja, und im dritten Set war es dann nochmal spannend, aber ja, so Rasma ist auch, finde ich, ein sehr gutes Beispiel von einem Spieler, der halt null im Rampenlicht steht, den man gar nicht auf dem Schirm hat, aber der auch extrem gut spielen kann und gerade auf die Doppel finde ich ihn super stark und ich glaube, da kann er auf jeden Fall, wenn er so spielt wie heute in den ersten zwei Sets und das auch ein ganzes Spiel durchzieht, kann er auf jeden Fall auch einigen Spielern noch gefährlich werden.
Die Doppel sehen richtig stark aus, du sagst es, 59% gegen Beveridge, der selbst 47% da ins Board gebracht hat. Also es war jetzt auch eine gute WM trotzdem von Darren Beveridge, der Dimi schlägt, jetzt geht er hier raus, wird sich sicherlich ein bisschen mehr vorgestellt haben, aber wird vielleicht jetzt auch nicht mit dem vielleicht besten Matas Rasma aller Zeiten gerechnet haben. Also wenn er das irgendwie konservieren kann, dann kann es vielleicht auch gegen Kryan van Veen da ein durchaus enges Spiel geben. Er braucht dafür, glaube ich, nochmal so eine Doppelquote. Und er braucht vor allen Dingen Momente wie hier, zweites Leg, 110er Finish habe ich mir aufgeschrieben, dann Beveridge führt 2-1, du sagst es, er verliert irgendwie den Satz nicht, sondern Rasma gewinnt ihn eher mit 80 und 88 Back-to-Back, danach in Satz 4 ähnlicher Verlauf, Beveridge sogar 2-0 vorne, hat zwei Setups, hätte das Spiel dann ausgleichen können, aber Rasma kann den Satz sogar noch drehen und damit dann eben das Match ziehen. was macht Madas Rasma so stark? Also was kann den an einem guten Tag zu so einem richtig gefährlichen Gegner machen? Was schätzt du an ihm und seinem Spiel?
Ja, also auf jeden Fall die Doppel. Also das ist wirklich, also eine kleine Anekdote. Also am ersten Pro Tour Event, das war in Wigan, da war ich am Board, mich am Warm spielen und dann stand neben mir Madas Rasma und ich habe den auch gar nicht erkannt. Der hat sein Trikot nicht angehabt, gar nichts, sondern einfach so ein Mission-Polo. So, und dann habe ich so zwischendurch mal so rübergelinst und der hat halt die ganze Zeit einfach so, ja, auf irgendwelche Doppel geworfen. So, das Schema habe ich dahinter nicht erkannt, aber so oft, wie der 3 von 3 in dem Doppelfeld hatte, was er werfen wollte, das habe ich noch nie gesehen. Also auf die Doppel ist der halt wirklich extrem stark, so, und scoring-technisch ist es halt einfach ein bisschen unkonstant. Also wenn der in Scoring reinkommt, sieht man auch, dass der extrem viele 171er gerade und auch 140er werfen kann, aber so, das ist halt immer so, und ich glaube, das ist der Grund, warum er auch nie wirklich Deep Runs macht, ist halt einfach, dass er das halt nicht dauerhaft macht, so im Vergleich zu anderen Spielern, die dann halt wirklich auch mal die 3, 4, 5 Sets wirklich durchziehen und das Scoring halt auch halten. So, und das fehlt so ein bisschen bei ihm. Aber wenn er jetzt zum Beispiel gegen Van Veen das Scoring auch vom Anfang konstant durchzieht und die Doppel, dann natürlich, wenn Van Veen nicht wieder so spielt wie heute, dann sehe ich da auf jeden Fall Chancen. Also chancenlos ist er auf jeden Fall nicht.
Van Veen gegen Rasma, also nach Weihnachten, und Rasma zum dritten Mal in Folge in Runde 3 der WM. Also da gibt es auch gar nicht so viele Spieler, die das von sich behaupten können. Madas Rasma kann es und hält dadurch natürlich auch seinen Status da entspannt zwischen 32 und 64 in der Welt. Mal schauen, wenn er jetzt hier noch irgendwie ein bisschen was gewinnen kann, dann kann es auch wieder in Richtung Top 32 gehen, wo er ja auch mal war. Darren Beveridge dagegen, für den geht's in die Q-School, verliert nach 2 Jahren die Tourkarte, und wir gehen jetzt zu Partie Nummer 2, und das war aus deutscher Sicht natürlich ein Husarenstreich, wie man so schön sagt, ein Paukenschlag, wie auch immer. Gabriel Clemens gewinnt 3-0 gegen Wessel Naiman. Hast du es in irgendeiner Art und Weise kommen sehen?
Also, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, weil, also man muss dazu sagen, Naimans Stärke ist halt wirklich das Scoring. Wenn der Erste da drin ist, dann ist die 180 gefühlt schon garantiert, wenn der Dart gut steckt. So, aber davon hat man heute ja auch gar nichts gesehen. Also scoring-technisch war ja extrem schlecht im Vergleich zu sonst. Und gleichzeitig hat Gaga halt auch einfach seine Doppel, die oft wirklich Probleme machen, halt richtig gut genutzt. Also klar, da waren mal Momente bei, wo er 3 Darts auf Doppel verpasst hat oder so. Aber in der Regel war er immer sofort am Start und auch sein Scoring war gut. Also so, wenn er diese Doppel einfach hält und die auch regelmäßig reinbekommt, was halt gerade, wenn man sich die Pro Tour und sowas anschaut, was regelmäßig ein Problem von ihm war, dann spielt er halt auch ein super Spiel, ne? Also auch konstant ein super Spiel. Also wenn er die Doppel jetzt weiter durchzieht und wirklich diese Momente behält, wo er wirklich dann auch beim ersten und zweiten Dart wirklich da ist, dann kann da auch noch einiges passieren, auf jeden Fall.
Ich fand es vor allen Dingen bemerkenswert, dass er ja wirklich die Chancen, die ihm Wessel Naiman auch hingeworfen hat, genutzt hat. Das hat er auch im Sport1-Interview so gesagt. Nur einmal wäre es dann fast noch in die Hose gegangen. Das war Satz Nummer 2, als natürlich Wessel Naiman erstmal mehrere Darts auf Doppel liegen lässt. Clemens kann dann zupacken, und dadurch wird es dann auch natürlich für so ein Nervenbündel wie Wessel Naiman total schwierig, da noch irgendwie dieses Match in die geregelten Bahnen zu kriegen. Für mich war das wirklich die vorentscheidende Situation. Ja, Naiman geht nochmal in Führung in Satz 3, aber auch danach in den 3 Legs danach hatte er jeweils Darts, mehrere Darts auf Doppel, hat die alle liegen gelassen, und Clemens hat zugepackt. Und wenn er dann mal was ausgelassen hat, deswegen seine Doppelquote jetzt auch nur 35%, das ist okay, sage ich jetzt mal, aber ist jetzt nicht herausragend, nicht in Rasmasphären, aber er hat halt fast alle Chancen genutzt irgendwie und konnte sich dann auch manchmal ein paar Fehler erlauben.
Ja, genau das ist es nämlich. Also am Ende, wenn zum Beispiel der Gegner nicht auf Check steht und du verpasst halt die 3 Doppel, ja, dann verpasst du halt die 3 Doppel, ne?
Völlig egal.
Das zieht die Quote halt massiv runter, aber wenn der Gegner auf dem 1-Dart-Finish steht und du halt jedes Mal checkst, ja, dann hast du halt gecheckt und dann hast du deine Chance auch perfekt genutzt. So, und wie gesagt, Gaga hat das in dem Spiel auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und natürlich, ne, wenn man 2-0 zurückliegt bei einem Best of 5 in Sets, ja, da da wird es halt irgendwann auch mal im Kopf ein bisschen rattern, vor allem wenn du selber auch schon die Chancen hattest, die Sachen dicht zu machen, trotz deinem ja suboptimalen Scoring. So, und Neiman hatte ja trotzdem Chancen und davon ja auch teilweise nicht gerade wenig.
Also ich habe irgendwie bei Neiman das Gefühl gehabt, der hat gespielt, als wären es Matchstarts. Also wir kennen seine Geschichte auf großen Bühnen. So fing es ja schon an. Also klar, das erste Leg ist ein High-Finish von ihm, aber dann schon im ersten Satz lässt er auch ein bisschen was liegen. Im zweiten und dritten Satz wird es dann ganz schlimm. Und das waren ja so nervöse Darts. Man hat es ihm regelrecht angemerkt, dass der Druck zu groß ist und dass er irgendwie eine gewisse Vorgeschichte hat mit wichtigen Doppeln in wichtigen Situationen.
Ja, und natürlich, du hast ja gerade den Fall, wenn du halt im Set-Modus spielst, da bringen dir die zwei Legs, die du gewonnen hast, halt auch nichts. So, wenn der Gegner zuerst die drei voll macht, dann hast du das Set verloren, dann wird halt zurückgesetzt. So, das kannst du natürlich in anderen Turnieren, wo es halt keinen Set-Modus gibt, kannst du das halt super gut ausgleichen. Aber ja, das geht halt einfach nicht beim Set-Modus. Und da ist natürlich gerade, wenn man die Chance hat, zum Beispiel, weiß nicht, den Set zuzumachen, oder wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt das dritte Leg zum Beispiel hole zum 2-1, dann kriege ich wenigstens noch einen Anwurf und dann kann ich das Set entspannt zumachen quasi. So, das, ja, wenn du das nicht hast und direkt immer daran denkst, okay, ich muss jetzt das Set zumachen, weil wenn ich das Set jetzt hier nicht zumache, dann ja, dann überrollt er mich quasi, dann, ja, wie du schon gesagt hast, Wessel hat ja super oft Probleme gehabt, also gerade wenn man sich an das Spiel MVG gegen ihn erinnert, wo er die unfassbar vielen Matchstarts hatte, so, ja, das passiert ihm einfach öfter und ich glaube, er ist ein Mann für die große Bühne, aber da fehlt einfach noch so ein kleiner Schritt, habe ich ein bisschen das Gefühl manchmal.
Sehe ich auch so. Ich glaube, wenn er diesen letzten Schritt aber macht, dann wird er sofort turbogefährlich. Also das kann ich mir dann auch gut vorstellen, weil er einfach so viel Grundniveau hat und wahrscheinlich muss es da jetzt einfach nochmal Klick machen. Zum Glück aus deutscher Sicht hat es nicht Klick gemacht an diesem 22. Dezember. Gabriel Clemens zieht damit bei seinen 8. WM auch zum 5. Mal in die dritte Runde ein. Das finde ich ist auch eine sehr, sehr starke Bilanz und wird dann auftreten gegen Luke Humphries. Irgendein Szenario, in dem er auch da nochmal überraschen kann, oder wäre es schon gut, wenn er irgendwie jetzt nicht glatt rausgeht?
Also ich sage ganz ehrlich, man muss ja wirklich sagen, ne? Also Humphries ist ja genauso wie Luke Littler, die beiden sind halt einfach spielerisch den meisten Spielern halt wirklich noch echt einen Schritt voraus. Und natürlich gibt es da einige Spieler, die da mithalten können. So, gerade wenn man jetzt auf einen Josh Rock oder einen Van Veen schaut, so, die können halt bei dem Scoring mithalten. Und das ist halt das, was vielen Spielern einfach fehlt. Die schaffen es einfach nicht, mit diesem krassen Powerscoring mitzuhalten. Also halt auch dauerhaft. Das ist ja jetzt nicht so, als würden Humphries jetzt drei Legs gutes Scoring haben, sondern der zieht halt die 140er und die 100er und die 180er halt dauerhaft durch. So mit ganz, ganz wenig Ausnahmen. Und da kannst du auf Doppel dann am Ende auch so gut sein, wie du willst. Aber wenn du halt dann nur drei Chancen in 9 Legs bekommst, dann bringt dir das halt auch nichts. So, also da wird auf jeden Fall noch einiges am Scoring stärker sein müssen, damit man überhaupt die Chance bekommt, ordentlich die Doppel zu nutzen. So, aber ich glaube, Gaga ist auch jemand, der kann das halt auch.
Ich sag mal, wenn er einen guten Touch hat, dann kann er auch mal ein paar Minuten lang über Paar spielen, über seinem Normalniveau. Und dann kommt es natürlich einfach aufs Timing an. Lass ihn da einfach mal zweimal zu Beginn des Spiels seinen Anwurf halten. Humphries lässt vielleicht einmal ein bisschen Raum für Fehler und dann kann Gabriel Clemens irgendwie einen ersten Satz gewinnen. Und plötzlich haben wir vielleicht dann auch gegen einen Überspieler wie Luke Humphries ein anderes Match. Also ich würde ihn auch nicht komplett abschreiben. Ist sowieso jetzt alles, was jetzt kommt, ist Zubrot. Ich denke, dritte Runde für ihn. Das ist ein tolles Ergebnis nach einem ganz, ganz schwierigen Jahr. Gehen wir dann jetzt zu Spiel Nummer 3 am Nachmittag. Das auch ein 3-0 für Kevin Dutz gegen David Munyur. Also die kenianische Knallergeschichte ist damit erstmal vorbei. Aber nicht auch ohne hier nochmal für ein paar besondere Momente zu sorgen. Also klar gewinnt er nur 2 Legs und trotzdem, also das gesamte Auftreten von ihm ist einfach irgendwie schon speziell. Also der Walk-On holt mich irgendwie ab, ohne dass er jetzt da so ganz wilde Dinge macht. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist er jetzt auch nicht so der absolute, ist jetzt so kein Posterboy-Material, so im Sinne von, er spielt jetzt super aufregend. Und trotzdem, ja, einfach eine großartige Geschichte, die hier zu Ende geht. Aber bis hierhin und nicht weiter stand auch ein bisschen auf dem Spiel drauf.
Ja, also ich glaube, Ja, das mit so Leuten wie ihm ist das einfach so, die Leute lieben halt einfach so Außenseitergeschichten. So, und dass er dann sein erstes Spiel gewinnt, ja, da wird doch keiner vorher drüber, da wird keiner dran gedacht haben.
Ist für mich immer noch die größte Sensation des Turniers. Da kommt auch kein
Ja.
Plaisir an gegen Price für mich.
Ja, genau das ist es nämlich. Also, wenn man sich den Levelunterschied zwischen De Decker und ihm angeschaut hat, der ist ja riesig gewesen. So, aber trotzdem hat er es halt auch einfach geschafft, dann auch klar mit ein paar lustigen Momenten dabei, ne? Auch ein Verrechner mal dabei und alles. So, aber ja, dass jetzt nicht nochmal passiert, das war ja schon irgendwie abzusehen, ne? Also, gerade auch ein Kevin Dutz, der spielt aktuell halt auch top. So, also wenn man jetzt sich das Pro Tour Jahr und sowas anschaut, ja, der spielt halt wirklich starke Darts. So, und der kann halt auch, wenn der in sein Scoring zum Beispiel reinkommt, kann der auch jedem Spieler gefährlich werden. Also, ja, also ich habe da von Anfang an nicht gesehen, dass da irgendeine Chance ist, dass es da auf jeden Fall über ein 3-1 oder sowas hinausgeht. Also, ja, war einfach nicht so spektakulär, muss man sagen. Aber natürlich der Spieler und auch gerade, wenn man sich die Region Kenia und sowas anguckt, ist es halt super interessant, weil da gibt es einfach nicht annähernd die Ressourcen, wie jetzt hier bei uns. Aber trotzdem kommen da immer, so zum Beispiel aus dem afrikanischen Raum, kommen immer Spieler raus, die auch trotzdem gute Darts spielen können mit den mangelnden Ressourcen und auch mit den mangelnden Gegnern, die überhaupt haben. So Trainingspartner zu finden und sowas ist ja unfassbar schwer, wenn du kaum jemanden hast, der auf deinem Level ist.
Allein auch die Entfernungen natürlich, ne? Dann bist du da mehr oder weniger auch isoliert, wenn David Munyor berichtet als Tierarzt. Er wohnt jetzt auch nicht in Nairobi oder so, sondern mehr oder weniger in der kenianischen Walachei. Und dann hat er ja auch erzählt, also mit dem Schlafen ist es manchmal schwierig, so das alles noch in den Tag zu bekommen, wenn er dann irgendwie am Dartboard steht, eigentlich practicen will und dann kommt noch ein Anruf rein und er muss irgendein Tier versorgen. Ne? Also dementsprechend eine unglaublich geile Geschichte. Ich hoffe, dass die PDC daraus auch noch ein bisschen mehr macht. Also Kenia muss zum World Cup of Darts, das geht gar nicht anders. Peter Wachuri und David Munyua. Von mir aus soll der kenianische Botschafter, der heute da war, dann auch noch dahin kommen, ist mir alles wurscht. Aber also das sehe ich schon, dass das passieren muss. Und eigentlich sollte man auch drüber nachdenken, vielleicht einen zweiten Platz bei der WM an Afrika zu geben. Gerade weil man ja mit Südafrika ja trotzdem auch schon so eine kleine Darts-Macht dann auch hat mit der ganzen Geschichte. Ne? Also dementsprechend wären eigentlich zwei Plätze für mich genau richtig.
Das sehe ich eins zu eins genauso. So, es wurde, so der afrikanische Raum hat da jetzt schon oft bewiesen, dass da halt auch viele gute Spieler unterwegs sind. Und es ist dann einfach nur schade, wenn, ja, wenn das einfach so auf der Strecke gelassen wird. Vor allem, wenn die PDC sagt, ja, die wollen mehr international werden und expandieren und sowas und Dart halt auch größer machen, dann muss man einfach mal den Schritt gehen und den Leuten halt auch mal die Chance geben, überhaupt, ja, zu sehen, dass Dart wirklich was Großes werden kann. Und auch, dass man die Leute, die jetzt vielleicht noch kein Dart spielen und einfach mal ranholt und abholt und dass Leute, viel mehr Leute überhaupt Bock darauf haben. Wer weiß, vielleicht ist da auch irgendwo jemand, keine Ahnung, kleiner Junge, der ist jetzt 10 Jahre, der wurde dadurch inspiriert und fängt an da zu spielen und auf einmal in 10 Jahren sieht man den dann auch auf der Tour.
Wäre auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, wenn man da sukzessive jetzt die nächsten Schritte gehen kann. David Munyor hat auf jeden Fall sein Bestes gegeben und alle wirklich überzeugt von sich. Kevin Dutz, der überzeugt auch im zweiten Jahr in Folge. Letztes Jahr war er in Runde 4 im Achtelfinale. Jetzt spielt er in Runde 3 gegen Nathan Aspinall nach Weihnachten. Und wir gehen jetzt zum nächsten Spiel, das da lautete James Wade gegen Ricky Evans. Und endlich haben wir auch mal einen Krimi zu besprechen hier. Für mich erwartbar eng. Dass es natürlich dann bis in die Verlängerung geht und Ricky Evans dann erst massenweise Matchstarts liegen lässt, dann sogar einen von Wade überstehen muss und am Ende dann fast zu schnell für die Kameraleute das Ganze dann doch gefinisht hat. Das ist auch so ein bisschen, das passt zu Ricky Evans dann auch schon, ne? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, nachdem er da das sichere, was war's, ich glaube, es wäre das 3-1 gewesen. Später dann das 4-2 in diesem fünften Satz, nachdem er das alles verpasst hat und dann Wade auch irgendwann in Führung ging, den Anwerfervorteil dann theoretisch gehabt hätte im Decider. Also ich habe Wade dann schon durchkommen sehen. Das wäre dann wiederum auch ein typisches Wade-Spiel gewesen. Aber wie blickst du drauf auf diese wirklich wahnsinnigen 1,5 Stunden?
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, Ricky Evans, der war ja von Anfang an schon am Start und so, man hat halt gemerkt, er war nicht so 100% zufrieden und auch Darts sind sehr oft sehr tief gekommen teilweise. Aber ja, was halt immer seine große Stärke ist, ist halt, wenn ein Dart drin ist, diese extrem schnellen Nachlegedarts zu werfen. Das hat heute richtig gut funktioniert. Also scoring-technisch war das teilweise schon sehr, sehr brutal. Und natürlich auch auf die Doppel, wenn man jetzt ja den späteren Verlauf des Spiels ignoriert, war das halt auch echt gut. Und ja, James Wade, der kam halt in manchen Passagen einfach gar nicht ins Spiel reingefühlt und hat Ricky Evans halt auch unfassbar viele Chancen gegeben. So wenn man jetzt auf letzte Major-Turniere zurückschaut, weiß ich nicht, auf den Grand Prix oder auf Grand Slam, alles Mögliche, da war Wade schon vom Scoring teilweise besser, hatte ich das Gefühl, oder auch konstanter, sagen wir es einfach so. So, und jetzt war es einfach, ja, da hat halt irgendwie was gefehlt. So, also es war halt nicht dieses, okay, ich werfe jetzt jede Aufnahme mindestens eine 100, sondern es waren halt sehr viele Aufnahmen dabei, wo halt auch dann einfach weniger kam.
Ja, war Luft nach oben im Scoring, definitiv. Und wo auch deutlich Luft nach oben war, war so dieses Wade-typische Timing. Also das sieht man ja jetzt auch am Endergebnis. Er holt mehr Lecks, 14 zu 13 Lecks. Und dass wir dann über einen James Wade in dem Zusammenhang sprechen, hätte ich nicht auf der Karte gehabt, so im Vorfeld, weil James Wade natürlich eigentlich einer ist oder sein müsste, der dann vielleicht auch gerade in den entscheidenden Momenten da ist. Aber Ricky Evans holt seine beiden Sätze mit 3 zu 2. Und Wade holt seine mit 3-1, 3-0. Dementsprechend, das Timing war dann auch auf Seiten von Rapid Ricky Evans, gerade auch im ersten Satz, damit fängt es schon an. Wade lässt ja aus, Evans macht den Satz zu im Decider. Und ja, dann auch im Decider von Satz 3 spielt es Wade mit Anwurf komplett höllisch. Ne? Also nach 15 Darts, glaube ich, nicht im Finish gewesen. Das ist irgendwie Wade untypisch gelaufen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch das, was ich meine. Das ist einfach, es fehlt. Es hat einfach dieses Steady Scoring gefehlt und auch ein bisschen einfach so dieses, ja, man muss immer Angst haben, sobald die Zahl checkbar ist, dass Wade die rausnimmt. Also klar, also es gab die Momente, ich glaube, er hat auch den Big Fish rausgenommen einmal, oder?
Ja, im zweiten Satz, genau.
Ja, genau. So, aber es ist halt so, das Gefühl hatte man manchmal gar nicht. Er hatte ja auch super viele Momente, wo er dann die Chance hatte, was Hohes zu checken. Tom-Plus-Finishes, aber halt auch einfach nicht, es einfach nicht geschafft hat.
Und ganz ehrlich, wo du den Big Fish ansprichst, der Big Fish, den hätte er jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, wahrscheinlich in dem Moment.
Ja, ne? Genau, das ist es. Also
wie so eine Rubbish 180, die du wirfst, während der andere dann schon auf 32 Rest steht. Also ja, irgendwie, das passt nicht zu James Wade und seiner ganzen Aura der letzten 20 Jahre.
Ja, es war auch häufiger so, dass er auch einfach zwei Darts auf Tops verpasst hat oder sowas. Und das kennt man ja auch eigentlich nicht. So, also gerade wenn man jetzt Tops und Doppel-10 anguckt, ist es ja in der Regel so, ja, da, bei zwei Darts gehst du beim James Wade schon von aus, dass die halt weg sind. Bei einem Dart kann man noch drüber hinwegsehen, aber bei zwei ist halt schon, ja, da geht man eigentlich immer bei ihm davon aus, dass er es halt auch einfach checkt. Und das kam halt dieses Spiel überhaupt nicht und hat damit halt Ricky Evans super viele Chancen gegeben. Aber gleichzeitig hat er sich natürlich auch viele Chancen erspielt, dadurch, dass in den richtigen Momenten einfach sein Scoring da war.
Und James Wade, halten wir fest, geht zum vierten Mal in Folge in Runde 2 raus. Ja, jetzt hat er ein Spiel gewonnen, aber auch nur wegen der Modusänderung. Dementsprechend viermal in Folge Runde 2 Endstation für James Wade bei der Weltmeisterschaft. Also Weihnachten kann der immer zu Hause verbringen. Wahrscheinlich dann nicht mit der besten Laune, aber dafür auch nicht mehr mit irgendwie dem Gedanken an den weiteren Turnierverlauf im Hinterkopf. Den Gedanken an die Premier League könnte er wahrscheinlich jetzt auch ad acta legen. Wir werden, denke ich, im Nachgang nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Das habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Machen jetzt aber erstmal weiter mit dem ersten Spiel der Abendsession. Und das war ein 3-1 von Gian van Veen gegen Alan Suter. Und das war vor allen Dingen eines krass beeindruckend. Nicht nur von Gian van Veen. Ich fand auch Alan Suter gerade am Anfang richtig stark. Und wir dürfen nicht vergessen, der schrammt wirklich ein paar Millimeter am 2-0 vorbei.
Ja, genau, das ist die Sache, ne? Also im ersten Set, ja, Van Veen kam nicht hundertprozentig rein, gerade wenn man die Chancen, die er auch hatte, betrachtet. So, aber Alan Suter hat ja gescored wie blöd, ne? Also, der war einfach richtig am Start und der hat ja dann im zweiten Set auch nicht aufgehört damit. Der war ja trotzdem am Start, aber ja, Van Veen, der hat jetzt auch, glaube ich, schon langsam dieses Littler-Phänomen, der kann halt auch nochmal richtig krass aufdrehen. Und das hat er auf jeden Fall auch gezeigt. Also, gerade, also die 140er und die 180er, die kamen dann die ganze Zeit. Und ja, Also bei Van Veen ist es einfach unfassbar beeindruckend, selbst wenn er nicht trifft. Es gibt keinen Dart, der nicht am Draht ist, gefühlt. Also es ist wirklich brutal. Also ich glaube, bei ihm geht auf jeden Fall auch leistungstechnisch, ich kann mir vorstellen, da geht noch mehr, also als jetzt. Wenn er diese paar Millimeter noch mehr reinbekommt und es einfach besser läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass er noch krasser spielt. Und das jetzt war ja auch schon, das war ja schon Meisterklasse. Das war, also mit dem 108er da mal eben drüber zu rollen, ist halt schon, das ist schon brutal.
Klar, der höchste Average des bisherigen Turnierverlaufs bislang, fast immer eigentlich zweimal im Triple gewesen, selbst wenn der erste Dart irgendwie mal leicht runter am Draht kratzte und er sich entschieden hat, dann wegen des Steckwinkels auf die 19 zu gehen, das hat ja auch fast immer funktioniert. Also es war auch unglaublich vielseitig und es war dann natürlich in einem Clinical Moment, würden die Engländer sagen, war es auch hochpräzise. Also klar, im ersten Satz ein bisschen was ausgelassen, Scoring stimmte aber von Anfang an, Satz Nummer 2, da holt er sich ein wichtiges Break, geht auch mal aus dem Sattel für 2-1, hat dann eigentlich den Satz in die richtige Richtung bekommen. Dann gibt es aber nochmal so ein Aufmucken von Suter, der direkt das Re-Break holt und dann haben wir eben diese Situation mit dem 71-Punkte-Finish und er trifft hauchzart die Doppel-16 statt der Doppel-8, Alan Suter, und Van Veen checkt die 72 zum Satz. Das musste dann halt auch erstmal machen. Ne? Es waren jetzt auch keine drei Klaren auf Doppel, die dann schon drin sein müssen, aber hier die 72 dann in der Situation nicht selbstverständlich und danach kein Leckverlust mehr. Und Alan Suter, der kann das irre Niveau einfach nicht mehr mitgehen. Und ich habe mir jetzt auch nochmal gerade rausgeguckt, kein Dart mehr auf Doppel bekommen nach diesem 1:1 Satzausgleich. Und am Ende stehen da Satz-Averages von 105, 104, 100, 722. Und das unterstreicht ja genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn es dann wichtig wird, entscheidende Phase, kann er auch wahrscheinlich immer noch was draufsatteln. Und die Fähigkeit, die hat für mich auch bislang noch kein Josh Rock nachgewiesen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, bei Josh Rock habe ich immer ein bisschen das Gefühl, entweder er spielt halt von Anfang an richtig gut und das bleibt dann das ganze Spiel so, ja, oder halt nicht. So, und dann spielt er halt so Mittelklasse-Spiel für sein Niveau. So, entweder er ist halt sofort da und dreht richtig durch oder halt nicht. So, und so bei, wie gesagt, bei Van Veen ist das halt nochmal anders. Also der kann auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Und das ist halt auch was du brauchst, um halt am Ende auch ein Champion zu sein. Und gerade auch, um einen WM-Titel zu holen. So, weil, wenn man sich jetzt die letzten Runden anguckt oder so, da wird es immer, also da werden alle nochmal eine Schippe drauflegen können. Und das musst du halt dann in den wichtigen Momenten auch können. So, und er hat auch also jetzt schon oft genug bewiesen, dass er halt auch extrem nervenstark ist. So, deshalb, also Van Veen traue ich bei dieser WM einiges zu.
Realistisches Viertelfinale wäre Van Veen gegen Humphreys, wenn man auf den Turnierbaum schaut. Jetzt kann man sagen, der Weg ist schon frei. Also das würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen, weil wir schon diverse Überraschungen auch gesehen haben. Aber ja, die Möglichkeit besteht definitiv und gegen Madas Rasma natürlich klar favorisiert in Runde 3. Und mit diesem Auftaktspiel am Abend war im Prinzip auf dem Highlight-Zettel auch schon alles abgehakt, weil danach gab es nur noch klare 3-0s und danach hat mich auch nichts mehr so richtig abgeholt. Am ehesten fast noch die Geschichte, die Leonard Gates erzählt hat, aber auch Nathan Aspinall später bestätigt hat. Wir sprechen jetzt über Aspinall gegen Gates. Aspinall gewinnt alle Sätze 3-1, geht 3-0 durch insgesamt. Und Leonard Gates hat tatsächlich das wahrgemacht, was er im Vorfeld erzählt hat. Er will Aspinall versuchen rauszubringen, schon Backstage im Practice, und hat ihn dann hinten auf die Schulter getippt und hatte dann so eine Chewbacca-Maske auf Kopf, und Aspinall hat genau die Story dann nochmal bestätigt, aber spielerisch war das so glasklar, dass Gates da nichts reißen würde, für meine Begriffe, und Aspinall wundert mich fast am Ende, dass er nur 4 Punkte besser ist im Average, es wirkte viel deutlicher vom Verlauf.
Ja, das auf jeden Fall, aber man muss da ja natürlich auch betrachten, dass, ja, Aspinall hat halt auch auf die Doppel geworfen, so, und Gates halt nicht unbedingt, ne? Und da, das, wenn man dann mal 2 Doppel daneben wirft und den letzten rein macht, das zieht halt bei super vielen Lecks halt auch extrem den Schnitt runter, ne? Aber ja, prinzipiell, das war klar, dass das halt so kommt. Also Aspinall ist ja wirklich, wenn man sich jetzt dieses und letztes Jahr anguckt, auch einfach brutal. Also der spielt auch super gute Darts und ist auch jemand, dem muss man immer alles zutrauen. So, also gerade auch was so Timing-Momente und sowas angeht, der kann immer auch mal einen raushauen. So, dementsprechend, Ja, es hört sich ein bisschen doof an, aber diese richtig krassen Favoriten, die sind in meinen Augen auch wirklich die richtig krassen Favoriten. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr jemanden gibt, der, ja, Underdog hört sich falsch an, aber so richtige Dark Horses gibt es für mich diese WM nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Nathan Aspinall ja auch bei der WM fast immer gut dabei. Also hat er wirklich wenig liegen gelassen in den Jahren zuletzt. Und auch schon als er noch gar kein großer Name war, hatte er ja mal einen ganz tiefen Run und solche Geschichten. Ne? Also Nathan Aspinall und die WM, das passt einfach sehr gut. Slidet jetzt hier auch relativ entspannt weiter. Ilagan, Gates, nächste Runde Kevin Dudes. Ich glaube, das wird natürlich ein anderes Level. Aber ich habe auch bei Aspinall das Gefühl, dass er auch ein bisschen was draufpacken kann, wenn es nötig wird.
Also das, was er jetzt gespielt hat, die ersten zwei Spiele, das wird halt nicht sein Maximum gewesen sein. Und ich glaube, wenn er auch gefordert wird, dann sieht man auch immer, dass da immer noch mehr kommen kann. Und ich glaube, so wird das auch bei Kevin Dudes sein. Wenn der sein Spiel spielt, dann kann ich mir vorstellen, dass das das wird richtig knallen, das Spiel. Und da wird auch scoring-technisch, wird da, glaube ich, einiges kommen von den beiden.
Gehen wir dann auch in das nächste 3:0 und das können wir auch relativ kurz machen, denn Luke Humphries hat gegen Paul Lim auch so gar nichts anbrennen lassen. Auch hier Highlight fast eher die dauerhaften Paul-Lim-Gesänge vom Publikum. Die haben mich abgeholt, aber spielerisch war auch sofort alles glasklar. Es gab einen Moment im zweiten Leck des ersten Satzes, wo Paul Lim ein Dart auf Tops verpasst. Das wäre ein High-Finish gewesen. Für lange Zeit blieb das dann auch der einzige Dart auf Doppel. Am Ende hatte ich das Gefühl, Luke Humphries war sogar ein bisschen froh, dass es dann nicht per kompletten Whitewash ins Ziel gebracht hat, dass er Paul Lim, zu dem er auch ein sehr gutes Verhältnis hat, dass er dem dann wirklich nochmal auf ein Silbertablett auch die Chance zum Leckgewinn gegeben hat. Also das eine Leck gewinnt dann Paul Lim im dritten Satz und Humphries am Ende checkt es auf der Doppel-11. Ja, war ein kurzes Ding und hat mit dafür gesorgt, dass wir nicht erst um 1 Uhr oder so aufnehmen können. Ja, was sagst du jetzt zu diesem Spiel? Ich denke, Analyse braucht man da nicht viel machen. Ne?
Ja, ich glaube, viel gibt es da nicht zu sagen. Denn nach den ersten zwei Sets steht Humphries irgendwie auf 108, irgendwas im Schnitt. Und ja, das war einfach, Humphries hat halt einfach wieder gezeigt, was er spielen kann. So, und ja, ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Also ich glaube, es gibt auch niemanden, der realistisch gedacht hätte, dass Paul Lim da irgendeine Chance hat.
Und trotzdem irgendwie eine schöne Geschichte, dass wir dieses Duell noch bekommen haben. Und Sky Sports hat natürlich auch x-mal auf dieses Spiel zurückgeblickt vor 5 Jahren, wo Paul Lim gegen den damals noch deutlich beleibteren Luke Humphries gewonnen hat nach 2-0 Rückstand mit 3-2. Und Luke Humphries hat ja auch gesagt, danach hat er auch einen regen Kontakt zu Lim sogar gepflegt. Und er hat dieses Spiel damals auch zum Anlass genommen, ein bisschen was zu verändern in seiner Karriere. Und man kann ihm nur beglückwünschen dazu. Und er wird definitiv hier weiter eine große Rolle spielen. Und wir haben schon erwähnt, nächster Gegner von Gabriel Clemens. Dann gehen wir jetzt in das sogenannte Rausschmeißerspiel des Abends. Also auch in der zweiten Runde gibt es ja die Rausschmeißerspiele, denn anders kann man ja auch nicht erklären, dass man Charlie Manby gegen Adam Cevada dahin gesetzt hat. Für mich auch keine Überraschung, dass es so glatt ausgeht. Hatte tatsächlich 3-0 getippt, dass es jetzt nur ein Leck für Cevada ist, liegt auch daran, dass er wirklich so gar nicht sein Niveau halten konnte vom Campbell-Match. Aber also irgendwie, es war auch alles angerichtet für Charlie Manby, der hier jetzt nach Cameron Menzies das nächste Spiel auf der Bühne gewinnt.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat er mit Menzies auf jeden Fall ein deutlich schwereres Los in der ersten Runde gehabt. Ja, und jetzt halt in der zweiten Runde, Cevada kam überhaupt nicht ins Spiel rein. Ne? Also da war halt wirklich nicht viel. Also scoring-technisch war da ja nichts. So, und Manby musste da ja natürlich dann auch nicht sein Top-Game auspacken. Man hat natürlich auch gesehen, ich glaube, er selber wollte unbedingt besser spielen, weil man hat einfach dieses, ja, er hat sich auch oft selber aufgeregt oder selber gepusht, wenn eine gute Aufnahme kam und sowas, weil ich glaube, gerade wenn der Gegner nicht so gut spielt und man selber dann auch nicht 100% sein Level abruft, dann hat man immer noch im Hinterkopf irgendwo, das Spiel kann mir jetzt jederzeit aus der Hand gleiten einfach. Weil wenn der Gegner dann auf einmal anfängt und man selber nicht anpassen kann, dann ist das schneller vorbei, als man denkt.
Und gerade im Satzmodus halt, ne?
Ja.
Das war unheimlich erwachsen von ihm, es so durchzuziehen und nicht Gefahr zu laufen, da wirklich vom Niveau her deutlich runterzufallen. Weil ich habe das auch mal zwischenzeitlich gedacht, nicht, dass es irgendwie so einen Moment gibt, wo Sevate dann auch mal, ich sag mal, drei Satz auf Doppel übersteht von Manby. Das hätte es vielleicht noch geben können im dritten Satz. Sevate holt da ja sein einziges Leck und steht dann auch auf, ich glaube, Doppel 10 oder so, hat gewartet und Manby nimmt dann, was waren es, 114 Punkte raus. Also wenn er dann da 0-2 hinten liegt, dann ist vielleicht auch mal schnell ein Satz vorbei. Und ja, aber Manby hat mir irgendwie nicht das Gefühl gegeben, dass selbst wenn das so gekommen wäre, dass er es nicht durchzieht auf dem Niveau. Also mir gefällt an ihm, dass er so ein stabiles Grundniveau schon zu haben scheint, obwohl wir ihn ja noch nie auf der Tour gesehen haben, weil er noch nie die Tourkarte hatte und jetzt erst zum zweiten Mal auf so einer ganz großen Bühne.
Ja, wobei, er ist ja schon nachgerückt, ne? Und da hat er ja auch
gespielt.
Also so ist es ja nicht. Deshalb, also der spielt einfach super Darts, ne? Und du hast das ja gerade schon angesprochen. Man hatte nie das Gefühl, dass ihm das Spiel trotzdem irgendwie aus der Hand gleitet, weil ja, der ist halt einfach mit 100% Ernst und Fokus da dran geblieben. Ihm war selber klar, dass er gerade nicht sein bestes Spiel spielt, aber trotzdem war ihm immer präsent, dass er sein bestes Spiel trotzdem versuchen muss rauszuholen, weil es kann jederzeit passieren, dass einfach das Spiel, ja, dass ihm das halt aus der Hand gleitet und dass es dann halt auch einfach vorbei sein kann. So dementsprechend, also das, was du gesagt hast, sehr erwachsenen Eindruck und alles, auf jeden Fall. So, ich glaube, er wird auf jeden Fall nächste Runde deutlich besser spielen müssen und wahrscheinlich auch werden.
Bin ich auch von überzeugt. Rhythmus, das wird passen, das wird auch seinem Gegner passen, denn der heißt Ricky Evans. Also das kann natürlich dann auch über 6 oder 7 Sätze gehen und trotzdem schneller zu Ende sein als so manches 3- oder 4-Satz-Game. Also da kann man sich richtig drauf freuen. Ich habe kein so richtiges Gefühl. Natürlich spricht die ganze Erfahrung für Ricky Evans. Allerdings, so spät im Verlauf einer WM hat der auch noch kein Spiel gewonnen, ist letztes Jahr gegen Robert Owen an selber Stelle rausgegangen. Charlie Manby kann natürlich relativ unbekümmert spielen. Ich weiß nicht, ob irgendwann das Thema Tourkarte noch relevant wird. Ich habe geguckt, er muss ins Viertelfinale kommen, das ist natürlich dann noch weit zu gehen. Aber ich glaube jetzt so aus neutraler Sicht, also ich habe ja eh keine Aktien an dem Spiel. Mir ist relativ egal, ob Manby oder Evans weiterkommt, finde beide irgendwie ziemlich interessant, aber da kann man sich einfach nur drauf freuen, schön zurücklehnen und genießen.
Ja, 100%. Also, du hast ja schon angesprochen, er hat halt eigentlich nichts zu verlieren. Ne? Er kann einfach versuchen, so weit wie möglich zu gehen und fertig. So, dementsprechend hoffe ich einfach, dass er auch wirklich noch jetzt gegen Ricky Evans wirklich mal einen aufspielt und dass es auch wirklich ein spannendes Spiel wird. Beide super schnelle Spieler und das wird einfach Spaß machen zu gucken, wenn beide ihr Level spielen.
Und damit Haken an WM-Tag Nummer 12 und wir schauen jetzt kurz voraus auf das, was uns heute am letzten Tag vor Heiligabend vor der dreitägigen Weihnachtspause erwartet. WM-Tag Nummer 13 beginnt mit dem Duell zwischen Johnny Tata und Ryan Meikle, danach Daryl Gurney gegen Callan Ritz, Jermaine Vatimena gegen Scott Williams und Peter Wright gegen Arno Merck. Vielleicht erstmal das deutsche Spiel losgelöst betrachtet. Arno, wie groß schätzt du seine Chance ein, dass er da jetzt gegen Peter Wright zumindest erstmal das Spiel eng gestalten kann?
Boah, also eng gestalten sehr hoch.
Ja.
Arno ist auch jemand einfach, der ist auch einfach jemand für die Bühne, der hat da einfach Bock drauf. Und jetzt, wo so ein bisschen der Druck vom allerersten Spiel und sowas weg ist, gegen Halbrechts, ich glaube, jetzt ist es einfach nur noch 100% genießen und ich glaube, Arno wird auf jeden Fall ein gutes Spiel machen und ich glaube, es wird sehr abhängig davon sein, ja, in welcher Form Peter Wright ist, entweder A-Game oder halt E-Game. Das ist halt, ja, also ich glaube, Peter Wright hat selber sehr klar in der Hand, wie das Spiel laufen wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Peter Wright 3-0 gewinnt, aber genauso gut kann ich mir auch vorstellen, dass Peter Wright 3-0 verliert.
Und das ist schon Wahnsinn. Und wenn ich Michael van Gerven jetzt richtig verstanden habe, in der PK nach seinem Erstrundensieg, ging ja da auch um das Thema Peter Wright, mögliches Drittrundenduell. Darauf freuen sich natürlich alle in den niederländischen, englischen Medien. Und dann hat Michael van Gerven gefragt den Reporter, gegen wen spielt denn Peter Wright eigentlich? Arno Merck, sagt der, und Michael van Gerven, also du hast es, who is that, hast du nur so in so einer Gedankenblase dir gedacht bei seinem Gesichtsausdruck in dem Moment. Also
ja. Das
ist ja schon vom Line-Up krass und ich finde, man kann es vielleicht ein ganz bisschen vergleichen mit diesem Belmont-Spiel gegen Van Barneveld. Van Barneveld, fünffacher Weltmeister, die ganz große Nummer im Darts, aber allen war irgendwie klar, dass Belmont eine Chance hat und ich finde, so ist es hier auch.
Ja.
Wenn Peter Wright so spielt, wie in 90% seiner Spiele in diesem Jahr oder in den letzten 2 Jahren, Und Arno, dann braucht für mich, für meine Begriffe, Arno in Anführungsstrichen nur das Niveau aus dem ersten Spiel halten gegen Kim Halbrechts und es ist zwangsläufig eine große Chance, da weiterzukommen.
Und ja, genau das ist es nämlich. Und ja, aber gleichzeitig bei Peter Wright weiß man auch nie.
WM-Bühne, wir haben ihn letztes Jahr gesehen, was er da abgerissen hat, ne?
Genau, der könnte jetzt halt auch einfach aus dem Nichts wieder 100 plus spielen.
Und dann ist es eine glasklare Geschichte für ihn.
Ja, genau. Also das ist halt ein Spiel, das wird Arno nicht oft abrufen können. Also ich traue es ihm natürlich auch zu, ne, dass er dann einfach mal 100 plus spielt. Aber ja, das ist halt, also ich bin der Überzeugung, das Ergebnis vom Spiel ist sehr stark davon abhängig, was Peter Wright macht.
Wie sieht's aus bei den drei vorangegangenen Spielen? Tata Mikl, Gurney, Ritz, Vatimena, Scott Williams. Auf wen blickst du da so und wer sind da deine drei Favoriten vielleicht ganz kurz?
Boah, also das spannendste Spiel ist in meinen Augen auf jeden Fall Scott Williams gegen Vatimena. Scott Williams, richtig brutales Erstrundenspiel. So, aber ja, Jermaine hat halt nicht alles rausgeholt, was er kann gegen Domi, aber ich glaube auf jeden Fall bei den beiden, das wird ein super spannendes Spiel. Also, wenn die beide ihr Level halten und beide ihr gutes Level spielen, dann ist das eine super spannende Partie, wo ich nicht mal sagen würde, dass da irgendwer favorisiert ist. So, dementsprechend, ja, das wird einfach ein Spiel, da freue ich mich einfach. Ja, dann natürlich Daryl Gurney gegen Kellen Ritz. Ja, also Daryl Gurney hat halt Bo Greaves geschlagen, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, bei der WM, ich sehe Kellen Ritz irgendwie vorne. Das ist irgendwie auch ein bisschen sein Turnier. Und
ist ein anderer Spieler im Ellipelli.
Ja, genau. Anders. So, es ist halt einfach so, ich habe immer das Gefühl, diese mental schwachen Phasen bei ihm, die existieren da einfach nicht so krass. Mhm. Und dann bleibt er halt auch auf dem Boden und spielt halt auch länger, auch mal wenn irgendwas Schlechtes passiert, spielt er trotzdem sein gutes Spiel. So, dementsprechend, da sehe ich Kellen Ritz auf jeden Fall ein bisschen vorne. Ja, und Ryan Mikl gegen Johnny Tata, ja, da sehe ich Ryan Mikl auf jeden Fall vorne. Der hat ja auch in der ersten Runde ein echt gutes Spiel gemacht. So, dementsprechend, ich glaube, der wird da auch nicht viel anbrennen lassen. Aber wahrscheinlich auch das unspektakulärste Spiel von der ganzen Session.
Ja, definitiv. Logisch, dass das da am Anfang läuft. Also es wird dann von Mal zu Mal ja auch mit der deutschen Brille natürlich spannender. Ich kann mir vorstellen, dass einiges eng wird. Also wir werden da sicherlich jetzt nicht nur 3-0, 3-1 Partien zu sehen bekommen. Selbst Tata würde ich nicht so komplett abschreiben gegen Ryan Mikl, aber Ryan Mikl ist halt so einer, der gewinnt meistens die Spiele, in denen er Favorit ist. Also das, wenn man sich das mal so anschaut, das ist schon ein Spieler, der häufig so dann so diese Arbeitssieger einfährt und dementsprechend ja kann er natürlich hier auch die große Chance auf Runde 3 nutzen. Wir blicken dann jetzt zum Abschluss auf die Abendsession und die holt mich erstmal auch vom Line-Up deutlich mehr ab als das, was wir jetzt an Tag 12 erlebt haben, weil auch das verspricht spannender zu werden. Danny Noppert spielt gegen Justin Hood und Justin Hood hat auch Hut ab vor ihm. Sehr stark gespielt. Gary Anderson spielt gegen Connor Scutt. Connor Scutt irgendwie für mich auch ein bisschen eine Blackbox, genauso wie Anderson im negativen Sinne. Weiß man auch nie, ja, was man bekommt. Michael van Gerven gegen William O'Connor ist für mich fast das absolute Highlight oder es ist für mich das Highlight des Tages, wenn O'Connor jetzt nicht komplett abfällt. Also ich bitte einfach drum, dass O'Connor von Anfang an im Spiel ist, weil dann kann das richtig, richtig knallen. Und Josh Rock gegen Joe Comito ist der Rausschmeißer.
Ja, also würde ich genauso bestätigen. Ne? Also MVG gegen O'Connor ist halt, ja, O'Connor, der spielt halt ein super gutes Jahr. Ne? Also der hat extrem viele gute Spiele gehabt, sehr oft gezeigt, dass er halt auch wirklich auch diese Top-Averages und alles spielen kann. So dementsprechend, das wird auf jeden Fall was Spannendes und vielleicht, ja, gibt es ja auch einen Moment, dass MVG vielleicht auch schon frühzeitig die WM verlässt.
Sehe das durchaus auch schon kommen irgendwie, also.
Also realistisch ist es allemal. Ja, dann hat man natürlich Anderson gegen Connor Scutt. Das ist, also Connor Scutt ist ja auch ein super Spieler. So hat dieses Jahr vielleicht im, ja, einfach ein bisschen manchmal eine schwächere Phase gehabt. Aber insgesamt gesehen, wenn er in sein Scoring reinkommt, das ist phänomenal. Also das verspricht auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Spiel zu werden. Und ja, zum ersten Spiel, Danny Noppert auch generell seit in diesem Jahr wirklich wie ausgewechselt, spielt ein richtig, richtig gutes Jahr, einfach eigentlich ja schon immer konstante Leistung gebracht, aber dieses Jahr einfach wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt. So, und auch gerade emotional und alles einfach wirklich nochmal, ja, alles so einen Schritt höher gebracht. Also man sieht richtig, der hat da aktuell richtig Bock drauf.
Und Danny Noppert ist vor allen Dingen auch deshalb gut, dass wir jetzt über ihn sprechen, weil der spielt ja auch letztlich jetzt noch mehr um die Premier League, seitdem Wade und Price raus sind, oder? Kann man das so formulieren vielleicht?
Boah, ich muss sagen, bei Price finde ich es ein bisschen schwer, weil Price spielt wirklich trotzdem, wenn man es betrachtet, ein sehr, sehr gutes Jahr. Also gerade auch, wenn man sich jetzt wirklich mal den Seasonal Average anguckt, der ist ja brutal. Und generell, also gerade auf dem Floor und allem, klar, jetzt hat man bei den Majors und sowas jetzt auch nicht unbedingt immer die Deep Runs und sowas. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie eine Premier League ohne Price kann ich mir nicht vorstellen.
Ich auch nicht. Ich wollte bewusst jetzt auch mal so hart fragen. Ich glaube, es hilft natürlich trotzdem Noppert, wenn möglichst viele seiner Konkurrenten da in der Order of Merit rausgehen. Aber wie Price auch in der Road von Elmar Polke gesagt hat, ja klar bin ich dabei, weil es sind rund um ihn herum in der Rangliste viel zu viele langweilige Spieler. Und ich finde, er hat damit recht. Er hat einfach einen großen Punkt. Er performt in der Premier League eigentlich immer und er ist halt alles, aber nicht langweilig.
Ja, genau, das ist es. Und dann hat man noch parallel dazu, dass er sich jetzt im Laufe der Zeit auch von diesem, ja, so alle buhnen ihn aus und alles. Er hat sich auch jetzt wirklich, also er war auch schon irgendwo immer ein Fanliebling, ne? Also viele, es ist so ein 50-50. Manche mochten es, manche halt nicht. So, aber inzwischen, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass in seinem ersten Spiel, dass es Gesänge gab auf seinen Namen und sowas und er nicht ausgebuht wurde und alles, wenn mir das jemand vor 4 Jahren erzählt hätte, dann hätte ich den ausgelacht.
Und guck mal, Plaisir wurde ja letztlich ausgebuht. Macht es noch krasser, dass er am Ende die Nerven behalten hat, ne? Aber letztendlich war die Mehrheit dort für Price.
Ja, genau, das ist das. Also es ist wirklich krass. Also Price ist, der hat wirklich sich komplett gewandelt. Einfach diese Art, die viele an ihm nicht mochten, die hat er einfach jetzt so ein bisschen ins Positive so rübergebracht. Und ja, also ich kann mir eine Premier League ohne Price nicht vorstellen. Das ist. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, wenn man sich jetzt so die Erfolge dieses Jahr anguckt, könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass Noppert selbst, wenn jetzt in der zweiten oder dritten Runde vorbei wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, dass Noppert nicht in der Premier League wäre.
Also du bist davon überzeugt, dass er quasi fast schon seinen Platz sicher hat sogar?
Ja.
Echt? Krass.
Ich glaube schon. Also dafür, weil, also das ist ja immer das Problem, die Auswahlkriterien von der PDC, ne, ist immer alles so ein bisschen, ja, Spekulation. Aber ganz ehrlich, der hat dieses Jahr wirklich richtig gute Leistung gebracht. Der hat in den Majors hat er in der Regel immer gut gespielt.
Fast immer Halbfinale.
Genau, und er war immer am Start. So, und jetzt, wenn man jetzt einmal sagt, okay, er fliegt jetzt in der zweiten, dritten Runde raus, weiß ich nicht, ob es das gerechtfertigt, dann zu sagen, ja, okay, den nehmen wir nicht mit auf die Premier League.
Also gerecht fände ich es auch nicht. Ich glaube, es ist noch nicht so sicher. Aber so die jüngsten Ergebnisse helfen ihm, was ihm total hilft. Ich bin bei dir, wie gesagt, das Price kannst du eigentlich nicht draußen lassen. Zumal Price wird jetzt nach der WM auch nicht Nummer 18 sein der Welt, ne? Also Stand jetzt Live-Ranking 9, lass ihn noch 1-2 Plätze fallen. Da war er in den letzten Monaten auch immer, ne? Dementsprechend, das kannst du dann auch noch verargumentieren und man hat auch Espinel rein argumentieren können im letzten Jahr. Dementsprechend bin ich bei Price immer noch am Start. Ich glaube, Wade ist finito, weil da blickt man eh anders drauf von der PDC und da hat man jetzt einen guten Grund nach dem Motto, ja, jetzt ist der wieder sofort aus der WM rausgekegelt worden und ist dann eben auch nicht irgendwie die 5 oder 6 der Welt, sondern wahrscheinlich irgendwie 9, 10 oder sowas. Ja, und dann, also Littler, Humphreys, Van Gerven, eh klar. Für mich, Van Veen jetzt eigentlich auch klar. Das ist für mich der vierte Name, der komplett glasklar ist. Bunting wahrscheinlich eigentlich auch, obwohl mir das bisschen zu viel Bunting-Mental mittlerweile ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der scheint halt so gut anzukommen. Und auch diese ganze Story, dass er jetzt sich jetzt, ich meine, dann eine emotionale PK gegeben hat, ne? Und das fühle ich auch. Ich glaube, dass es auch wahrscheinlich relativ instabil sogar noch ist. Und seine erste Karrierephase war ja dann auch irgendwie durchsetzt von so inneren mentalen Kämpfen und so. Ja, der kommt halt gut an. Und wenn er 4 ist, ist er eh dabei. Ne? Aber ich glaube, selbst wenn er noch auf 5 runterfallen sollte, wahrscheinlich auch drin.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, das ist, also Bunting ist halt jemand, den kannst du halt unfassbar gut verkaufen. Und der ist halt wirklich auch ein unfassbarer Fanliebling. So, dementsprechend könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass die Premier League ohne Bunting ist.
Und wenn wir jetzt sagen, du hast Noppert drin, Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber wir sind uns sicher bei Littler, Humphreys, Van Gerven, Bunting, Van Veen und Price, ne? Dann hätten wir 6 Namen. Du sagst, Noppert ist der 7. Wer wäre dein 8. Stand jetzt? Oder sagst du, ja, das muss dann der weitere WM-Verlauf ergeben?
Ja, ich glaube, das würde der weitere WM-Verlauf ergeben, was ich mir, also ich muss sagen, ja, jetzt, wenn du es so ausdrückst, finde ich es wieder ein bisschen schwer. Da würde ich vielleicht zwischen Noppert und Josh Rock wäre so 50-50. Ja, Josh Rock sehe ich auch schon sehr weit vorne als Kandidat für die Premier League. Und was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was jetzt abhängig davon ist, wie Martin spielt, dass Martin in die Premier League kommt.
Also wenn Martin im neuen Jahr noch im Turnier ist?
Ja, dann 1000%. 1000%. Also wenn er im neuen Jahr noch dabei ist, zu 1000%.
Weil er wäre dann ja vielleicht sogar schon Top 10 mit einem Viertelfinale. Also bei Halbfinale gebe ich dir den Handschlag. Bei Viertelfinale bin ich noch nicht ganz sicher, weil dann hängt es auch so ein bisschen davon ab. Aber also wenn die PDC so streng nach Money giert, und das tut sie ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, siehe Saudi-Arabien und hast du nicht gesehen, dann musst du eigentlich auch Schindler gegenüber einem Clayton Rock vielleicht sogar auch vorziehen, alleine wegen dem deutschen Markt.
Ja.
Eigentlich wartet die PDC doch drauf. Wann gibt es mal so richtig die Berechtigung? Dafür braucht es natürlich auch einen tiefen Run jetzt, aber der ist ja auch möglich.
Ja, und genau das ist es. Also, und gerade, da sind wir auch beim Thema, Martin ist ja jetzt nicht nur beliebt auf dem deutschen Markt. So, Martin ist auch ein super beliebter Spieler international. Der hat sich noch nie irgendwas Negatives geleistet. Der ist immer sympathisch und ja, also ich habe von noch niemandem gehört, dass er Martin nicht mag. So.
Vielleicht gibt es aber auch irgendwie die Bedingung, denke ich gerade dran, wo du es ansprichst. Also die einzige spezielle Note aktuell ist ja mit Sport 1, dass er keine Interviews gibt. Also das kann ich mir schwer vorstellen, wenn der 16 Wochen lang Premier League spielt und kein Interview dort auch gibt. Also ich glaube, das müsste man noch irgendwie, da müsste man wirklich dann noch die Friedenszweifel vorher rauchen.
Ja, okay, vielleicht wäre das auch eine andere Situation und dann könnte man nochmal drüber reden. Das wäre ja auch ein ganz anderes Szenario als jetzt ohne Premier League.
Aber wir sehen auf jeden Fall hier eine historische Chance, um es so groß auszudrücken. Sicherlich Martin da immer noch Außenseiter und wir sind auch erst in Runde 3 dann für ihn angekommen. Aber die Weltrangliste gibt es so ein bisschen her und vor allen Dingen natürlich auch dann der deutsche Markt. Johnny Clayton jetzt vielleicht ein bisschen hinten rübergefallen. Wenn der natürlich Richtung Viertelfinale, Halbfinale geht, dann hat er sogar eine Chance, in den Top 4 zu sein. Wenn er an Bunting vorbeikommt, dann ist er wahrscheinlich Top 4 und dann wäre er sowieso dabei. Dann würde das alles natürlich noch komplizierter werden für die PDC. Ja. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle haben wir zum ersten Mal jetzt nach 12 Tagen, hat jetzt lange gedauert, finde ich aber auch gut, müssen wir jetzt nicht jeden Tag besprochen haben, aber sind ja jetzt auch erst die ersten großen Namen gefallen, haben wir jetzt auch mal hier die Premier League zum Thema gemacht, wird jetzt sicherlich häufiger der Fall sein. Und zum Abschluss der Folge ganz gerne noch mit dir kurz sprechen über das, was bei dir so war, zumindest ganz kurz angerissen. Wir sind jetzt genau in der Halbzeit von deiner Zeit auf der Tour, aber wie blickst du drauf auf dein Debüt? Es war ja dann doch sehr unverhofft, dass du die Karte gewonnen hast, das hast du hier auch schon im Podcast erzählt, aber jetzt mit so ein bisschen Abstand, wie fällt so das erste Zwischenfazit aus?
Boah, sehr zwiegespalten, würde ich sagen. Also einerseits das, was ich am Anfang des Jahres gefühlt habe, dass ich, also auch vor der Q-School schon, dass ich halt die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, ja, ich bin noch gar nicht bereit dafür, ich will ein bisschen mehr Spielerfahrung haben und alles. Ja, das hat sich genauso auch jetzt über das Jahr entwickelt. Ich fühle mich halt gar nicht angekommen, muss ich sagen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, vielleicht auch an den eigenen Erwartungen, die man an sich selber hatte. Also bei mir war es ja jetzt die letzten 3 Jahre so, dass ich wirklich jedes Jahr extrem starken Anstieg in meinem Level gemacht habe und auch sehr spürbar und messbar und alles. Und das ist halt dieses Jahr komplett ausgeblieben. Und natürlich ist es mental einfach wirklich nicht leicht, wenn man so extrem viel reist. Ich habe ja auch noch ganz lange Vollzeit gearbeitet und bin jetzt in Teilzeit. Das unter einen Hut zu bekommen und dann seinen ganzen Urlaub zu verbraten, damit du 3 Tage nach England fliegst, 2 Tage Pro Tour spielst, die ersten beiden Spiele verlierst und auch nicht unbedingt gut spielst, sondern halt, ja, ja, mehr schlecht als recht dann. Und dann spielst du die zwei European Tour Qualifier, verlierst zweimal und hast dann vier Spiele gemacht, wo du viermal echt nicht gut gespielt hast. So, und dann fliegst du wieder nach Hause und am nächsten Tag geht halt wieder dein Alltag los. So, das ist was, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall jetzt übers Jahr nicht leicht gewesen. Und natürlich, man hat ja auch, ja, Erwartungen so an sich selber. Und auch, obwohl es das erste Jahr ist, man denkt ja trotzdem schon darüber nach, ja, so willst du die Tourcard, also du willst die Tourcard am liebsten halten. Dafür musst du echt was einspielen. Du willst bei der WM dabei sein und alles. Und ja, das ist also, man macht sich selber viel mehr Druck, als man eigentlich müsste, glaube ich. Und das wirkt sich natürlich dann auch spielerisch extrem auf einen aus. Und das habe ich jetzt halt auch bei mir selber gemerkt. Und nächstes Jahr will ich da auf jeden Fall viel, viel entspannter rangehen. Also das Thema Tourcard sichern habe ich jetzt abgehakt. Also jetzt gerade mit den Preisgelderhöhungen und so müsste nächstes Jahr wirklich schon ein Wunder passieren. So, ich müsste noch mehr Geld einspielen als Lou dieses Jahr, damit das überhaupt realistisch ist. Und ich sag mal so, Lou ist spielerisch auf jeden Fall noch mal ein oder zwei Klassen über mir. Und dementsprechend sehe ich das gar nicht so als realistisch an. Und deshalb werde ich einfach nächstes Jahr die Zeit genießen, werde auch einfach wieder alles mitnehmen und ja, danach mal gucken, wie ich mich spielerisch fühle. Wenn ich dann nicht wirklich schaffe, regelmäßig irgendwie Siege reinzuholen oder so, dann werde ich es nächstes Jahr auf jeden Fall auch nicht nochmal probieren. Und werde dann das ein Jahr wirklich nochmal nutzen, um auch Erfahrung zu sammeln und alles und dann im Jahr darauf nochmal anzugreifen.
Also sprich, dann wäre dein Plan, dass du nicht voll auf die Karte wieder gehst in der Q-School 27, meinst du jetzt, oder?
Genau, also es kommt halt drauf an, wie jetzt nächstes Jahr wirklich spielerisch ist. Wenn es jetzt so bleibt wie die letzte Hälfte von diesem Jahr, dann auf keinen Fall. Dann tue ich mir das nicht nochmal an, vor allem, weil es auch absolut unrealistisch ist. Und wenn ich dann das Glück habe und einen Tag wieder so gut spiele wie dieses Jahr, dass ja ich dann wieder zwei Jahre auf der Tour gefangen bin, das will ich nicht unbedingt. Dann will ich lieber die Secondary Tours mitnehmen und sowas und wirklich auch nochmal so die Zeit nutzen, um wirklich an meinem Spiel zu arbeiten, weil jetzt ist auch einfach nicht die Zeit dafür da. So, jetzt ein bisschen was geändert, jetzt seitdem der WM-Qualifier war und jetzt habe ich noch einen Monat Zeit, aber ganz ehrlich, jetzt bald geht wieder die Tour los und du hast halt einfach keine Zeit. Du hast keine Zeit, irgendwelche Anpassungen zu machen, irgendwas zu testen oder sowas. Weil wenn du damit anfängst und dich nicht ordentlich damit warm wirst, so, dann bringt es dir nichts. So, dann spielst du nur noch schlechter. Und das ist genau das, was ich dieses Jahr auch gemerkt habe, dass mir sehr viele Sachen aufgefallen sind in meinem Wurf, mentaltechnisch und alles, so die mir einfach nicht gefallen haben und wo ich dann gefühlt an jeder Schraube gleichzeitig gedreht habe. Und das hat mir so ein bisschen so alles zerschossen, ein bisschen den Wurf zerschossen, ein bisschen, ja, so mein mentales Spiel beim Dart auch. Und es ist sehr, 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 sehr schwierig. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe es mir anders vorgestellt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Zeit da schlecht ist. Und dass ich nicht mich darauf freue, jetzt auch nochmal ein Jahr auf der Tour verbringen zu dürfen, so. Oder vielleicht auch noch länger, je nachdem, was nächstes Jahr passiert. Aber es ist trotzdem, es ist unfassbar schwer. Und ich glaube, viele Menschen, die selber nicht diese Erfahrung gemacht haben und auch selber nicht, ja, auf diesem hohen Level Dart spielen und sowas, die können das halt absolut nicht nachvollziehen. Und es ist sehr schwer, regelmäßig auch Gespräche darüber zu führen, wenn man auf Turnieren dann mal ist, irgendwo auf Lokalen und dann darauf angesprochen wird oder keine Ahnung, wenn sich in Foren das Maul zerrissen wird und sowas oder man Nachrichten auf Instagram bekommt und alles. Es ist schon wirklich nicht leicht. Anders kann ich es einfach nicht sagen. Es macht Spaß, es ist schön, aber ja, es kann auf jeden Fall ein sehr zweischneidiges Schwert sein, wenn man nicht 100% confident in dem ist, was man halt macht.
Ja, es braucht dann eben die Einordnung der ganzen Situation. Gerade bei dir ist ja wahrscheinlich, also dem Casual schon mal gar nicht ersichtlich, dass du ja einfach einen Schritt übersprungen hast, um es mal so deutlich auszudrücken. Ne? Also so unverhofften Schritt übersprungen durch diesen unfassbaren Tag. Und ich finde es trotzdem gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gäbe sicherlich auch viele, die ernsthaft in Erwägung ziehen würden, gebe ich vielleicht die Karte ab. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber vielleicht
hilft es ja dann auch, wenn du dann auf den Secondary Tours, wenn es so normal läuft, sag ich mal, wenn du da dann spielen kannst, dann kann es ja rückblickend betrachtet auch helfen, gegenüber anderen so einen gewissen Erfahrungsvorteil zu haben, weil du hast natürlich dann schon massig absolute Top-Spieler gespielt und daran kann man ja dann vielleicht auch wachsen, so in der fernen Zukunft.
Also das, was du zuerst gesagt hast, ich glaube, das ist der Satz, den ich am meisten zu Nico und Leon in diesem Jahr gesagt habe.
Welchen?
Ich glaube, ich gebe die Tourkarte ab.
Aber du machst das auch mal nicht.
Ja, nein, natürlich nicht.
Ja, guck.
Also das ist einfach nur aus der Frustration gesagt. Das ist
ja auch völlig menschlich.
Also wirklich, ich glaube, wenn es so wie Spotify Recap geben würde, für die Sätze, die man am meisten gesagt hat, dann wäre bei mir der Satz, glaube ich, ich gebe die Tourcard ab dieses Jahr, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ja, aber das, was du gesagt hast mit der Erfahrung und sowas, das merke ich auch selber, also wenn ich jetzt auf Turnieren bin oder so eigentlich, mich schockiert gar nichts mehr. So, also auch wenn jemand dann, keine Ahnung, die ersten drei Legs oder sowas in einem Best of Seven oder so, spielt er dann 110 oder so, es schockiert einen einfach nicht mehr. Es ist einfach, du spielst trotzdem einfach weiter und diese Aufgeben-Mentalität gibt es gar nicht, weil man hat immer im Kopf, okay, irgendwann hört es auf, es wird aufhören. So, und bei den Profis nicht unbedingt, aber wenn ich dann irgendwo gegen irgendwelche Leute spiele, so auch so Semi-Profis oder so, die halt auch die Secondary Tour spielen, ich denke mir halt jedes Mal, irgendwann wird es aufhören. Und meistens tut's das auch. Und wenn es nicht aufhört, ja, dann Chapeau, dann ist das halt ein richtig gutes Spiel gewesen. So, und ja, wenn es aufhört, dann hat man halt jederzeit immer noch eine Chance, das Spiel zu drehen, weil 4 Legs oder 5 Legs am Stück kann jeder mal gewinnen. So, dementsprechend, ich bin, falls es für mich auf die Secondary Tours gehen sollte, ich glaube, viel schockieren kann mich dann nicht mehr nach diesem Jahr.
Ist doch ein gutes Schlusswort an der Stelle. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie viel spielst du jetzt selbst so gerade in dieser zwischen den Jahren Zeit und so? Was steht da jetzt so bei dir an und wie nutzt du jetzt irgendwie noch die, auch wenn es nicht viel Zeit ist, aber wie nutzt du die Zeit jetzt noch, bis es dann wieder in 26 weitergeht auf der Tour?
Ja, ich nutze aktuell die Zeit. Also ich habe jetzt seit, wann war der WM-Qualifier? 24.11. glaube ich.
24. der Montag, ja.
Genau, ich habe kurz vorher angefangen, ein bisschen an meinem Wurf zu arbeiten, weil mich da halt echt viel dran gestört hat. Und das ist gerade auch so der primäre Fokus, an dem ich gerade arbeite, dass ich halt jetzt nochmal auf Ende des Jahres, dass ich jetzt wirklich mal die Zeit nutze, um ja so ein paar Stellschrauben zu drehen, wirklich ein bisschen so noch an meinem Wurf rumzuwerkeln und wirklich auch noch die Zeit zu nutzen, dass ich wirklich confident damit werde, weil das ist, glaube ich, das, was mir dieses Jahr am meisten wehgetan hat, so dass mir irgendwelche Sachen aufgefallen sind, ich die verändern wollte und einfach keine Zeit hatte, um damit warm zu werden oder es zur Gewohnheit werden zu lassen. Und dann hat man solche Spiele wie zum Beispiel gegen Tricol beim letzten Block. Da war die Umstellung ganz frisch, dass ich da vorher schon mal ein bisschen rumgewerkelt habe und dann kam einfach beides so zusammen. Und es klappt einfach nicht. Und so jetzt zum Beispiel am Wochenende war ich auch auf dem Turnier und da war es genauso. Also das war das schlimmste Turnier, was ich jemals gespielt habe. Ich konnte mir selber nicht mal erklären, warum es so unfassbar schlecht ist. Aber das sind halt so Sachen, die versuche ich jetzt im nächsten Monat nochmal auszumerzen. Und wenn ich dieses gute Gefühl in meinem Wurf habe, dann läuft es meistens auch richtig gut. So als wenn ich das Gefühl habe, gerade passt es einfach, dann läuft es auf jeden Fall viel, viel besser. Aber dieser Moment ist einfach noch nicht so häufig da, weil die Gewohnheit noch ein bisschen fehlt. Und ich hoffe, also halt die Muscle Memory und alles. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt in einem Monat weg ist, damit ich auf jeden Fall bei der World Masters Quali nochmal auf jeden Fall besser reinstarten kann als letztes Jahr und nicht 2 Spiele in der Gruppe mit 73 und 65 verliere und danach draußen auf dem Stein sitze und gerade überdenke, was ich überhaupt mache. So, deshalb. Nächstes Jahr ist das Ziel anders. Da werde ich auf jeden Fall auch ein bisschen besser spielen und auch wirklich mehr Spaß haben.
Und das ist jetzt wirklich nochmal das doppelt gute Schlusswort. Du hast 2 gute Schlussworte getroffen. Jetzt entlasse ich dich dann auch. Danke dir sehr für die Offenheit. Und freue mich auf jeden Fall dann, wenn wir in 2026 irgendwann auch wieder miteinander sprechen können. Danke dir vor allen Dingen jetzt für die persönlichen Einblicke und natürlich auch für dieses Haifischbecken Premier League, was wir besprochen haben, was jeder anders sieht, aber wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt und schauen dann jetzt mal, wie sich der 13. Tag der WM entwickelt. Drücken natürlich mit der deutschen Brille an und merkt die Daumen. Danke dir, mach's gut, ciao.
Perfekt, danke dir und danke für die Einladung.
Das war Checkout, der Dartsline.de Podcast mit der nächsten WM-Analyse-Folge. Wie immer in 24 Stunden gibt's die nächste. Macht's gut, ciao.